Bremen 2 Gesprächszeit.
Der Film Systemsprenger hat am Ende dann doch keinen Oscar bekommen, aber ganz, ganz viele Preise auf vielen Festivals in vielen Ländern. 2 Preise auch beim Filmfest Emden-Norderney. Und er ist in 10 Kategorien nominiert für die deutschen Filmpreise, die am 24. April vergeben werden. Menno Baumann, wie sehr hat Sie diese Nachricht gefreut?
Das ist natürlich ein großes Ereignis. Als Wissenschaftler hat man ja mit der Kinowelt nicht viel zu tun. Und am Anfang war es ja so, Nora Finkscheid war ja noch Studentin, als sie mit dem Projekt begonnen hat.
Die Regisseurin.
Und war ganz stolz darauf, dass sie einen Wissenschaftler hatte, der sich mit ihr zu diesem Thema ausgetauscht hat. Und plötzlich drehte sich das Ganze um. Plötzlich hatten wir einen Film, der auf der Berlinale lief. Eine Regisseurin, die in Hollywood für Netflix mit Sandra Bullock dreht. Und ich war der kleine Wissenschaftler, der so ein bisschen im Kinotrudel mitschwimmen durfte. Das war eine sehr spannende Zeit. Es ist eine völlig andere Welt als die, die ich kannte. Und ich fand es auch sehr, sehr interessant, wie sehr sich doch auch die Kinowelt für Inhalte interessiert hat. Das hat mich sehr gefreut.
Und damit willkommen zur Gesprächszeit. Menno Baumann, der sogenannte kleine Wissenschaftler, ist Professor für Intensivpädagogik an der Fliedner Fachhochschule in Düsseldorf und hat die Regisseurin Nora Finkscheid beim Film und beim Drehbuch beraten. Es geht um ein 9-jähriges Mädchen, das verhaltensauffällig ist, aggressiv, nicht zu bändigen, das immer wieder aus Heimen, Einrichtungen, Pflegefamilien rausfliegt. Ein sehr harter Film, sehr beeindruckend, unbedingt sehenswert. Was hat aus Ihrer Sicht der Film bewirkt? Haben Sie festgestellt, dass ganz viele Menschen sich jetzt auf einmal für dieses Thema interessieren, zu dem Sie ja geforscht haben und mit dem Sie beruflich zu tun haben?
Innerhalb der Fachwelt ist dieses Thema leider schon sehr, sehr lange sehr, sehr prominent. Auch wenn es gar nicht so viele Kinder sind, die es betrifft, sind diese Kinder aber doch sehr, sehr präsent in der pädagogischen Landschaft, in Schulen, in Jugendhilfeeinrichtungen, sodass das Thema schon lange drängend ist. Sodass ich sagen muss, mit Vortrags- und Fortbildungsanfragen brauchte ich mich schon seit Jahren nicht zu beschäftigen. Dass die Kinowelt sich darauf gestürzt hat und damit ist ein öffentliches Interesse passiert. Und es ist nochmal eine ganz neue Auseinandersetzung, auch durchaus in der Politik, die sehr sensibel darauf reagiert haben, wo ich auch nochmal die Chance hatte, in ganz anderen Foren zu diesem Thema zu sprechen. Und was mich sehr gefreut hat, ist, es ist endlich auch mal eine positive Darstellung der Menschen, die im Sozialsystem arbeiten. Also ich sage immer etwas augenzwinkernd, wenn beim Tatort ein Sozialarbeiter auftaucht, dann wissen wir, was die Stunde geschlagen hat und dann wissen wir, dass der Kommissar jetzt die armen Kinder und Familien retten muss. Und es ist endlich mal ein Film, in dem die Personen als Menschen, die in der sozialen Branche handeln, in ihren Systemzwängen sicherlich, aber ausnahmslos positiv dargestellt werden. Und das hat mich beeindruckt. Es gibt in dem Film kein Gut und Böse. Und wenn das das Signal ist, was in der Gesellschaft ankommt, dass es eben auch bei diesen Fallverläufen nicht einfach Gut und Böse gibt, dann wäre eine Menge bewirkt.
Was kann man tun mit solchen Kindern, für solche Kinder und eben auch für die Menschen, die diese Kinder und Jugendlichen betreuen? Welche Ansätze gibt es in Forschung und Praxis? Und welche Erfahrungen macht Menno Baumann selbst in der Praxis, in seiner Tätigkeit als Leiter des therapeutischen Fachdienstes beim Leiner-Stift in Großefehn bei Aurich? Auch über diese Einrichtung und ihre Geschichte wollen wir reden. Und was den Emder Pfarrerssohn Menno Baumann überhaupt bewogen hat, sich beruflich dem ja nicht ganz so leichten Feld der Intensivpädagogik zu widmen. Am Mikrofon ist Christine Hohnfeld. Menno Baumann ist unser Gastprofessor für Intensivpädagogik in Düsseldorf und Leiter des therapeutischen Fachdienstes am Leiner-Stift. Das ist eine Einrichtung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Großefehn bei Aurich. Herr Baumann, Sie haben die Regisseurin Nora Finkscheid bei ihrem Film Systemsprenger beraten, der ja dann zu einem Riesenerfolg wurde. Schon am Drehbuch haben Sie dann ja natürlich beraten. Sie hat ja auch Drehbuchpreise bekommen, auch unter anderem beim Filmfest Emden. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen?
Ja, das war ein ganz spannender Prozess. Nora Finkscheid hat während ihres Studiums, sie hat ja Regie studiert, hat sie überlegt, was ist das Thema meiner Diplomarbeit? Worüber schreibe ich ein Drehbuch, was ich als Diplomarbeit einreiche? Und dann hat sie in einen Werbejingle gedreht für eine soziale Einrichtung in Süddeutschland und war sehr erschreckt, dass sie in einem Obdachlosenheim für erwachsene Frauen auf ein 14-jähriges Mädchen stieß. Und da ist ihr zum ersten Mal dieser Begriff Systemsprenger begegnet und da war für sie klar, ich schreibe ein Drehbuch über ein wütendes kleines Mädchen. Dann hat sie sich eingelesen und dann ist sie, das passiert relativ schnell im deutschen Sprachraum, auf Literatur von mir gestoßen und dann rief sie mich an und sagte, ich habe da ein Projekt und ich würde gerne mal, können wir uns mal treffen und zu reden. Dann haben wir an einem lauen Spätsommerabend zusammen bei mir auf der Terrasse gesessen und einfach geredet. Sie hatte in der Zwischenzeit schon viel recherchiert, hatte Praktikas gemacht, hatte Romane gelesen über Menschen in schwierigen Lebenslagen, hat mir ganz viel erzählt. Und ich habe ihr ganz viel erzählt von dem, was ich so in der Praxis erlebt habe, was ich in der Forschung erlebt habe. Zu der Zeit habe ich auch noch Intensivgruppen geleitet, war also noch dichter am Klientel dran. Und daraus ist dann im Prinzip so eine jahrelange Zusammenarbeit geworden, in der wir miteinander Drehbücher hin und her geschickt haben. Ich habe Szenen kommentiert, wir haben uns Geschichten erzählt, haben uns immer wieder getroffen, bis sie dann in kurzer Zeitfolge in Emmen den Drehbuchpreis und den Erwin-Strittmatter-Preis fürs Drehbuch gewonnen hat. Und dann rief sie mich an und sagte, ich kann das Drehbuch nicht mehr als Diplomarbeit einreichen, weil ich habe Drehbuchpreise gewonnen, jetzt ist es kein Amateurwerk mehr, ich brauche jetzt was Neues. Dann ist sie für ein halbes Jahr ausgestiegen, hat was anderes gemacht, ihre Diplomarbeit gemacht und dann war klar, der Film wird gedreht. Bis zu dem Zeitpunkt dachten wir immer, es geht um ein kleines Projekt, wenn wir Glück haben, wird es gedreht und wenn wir ganz viel Glück haben, läuft es in irgendeinem dritten Programm um 23.15 Uhr. Also mit dem, was dann passiert ist, hat keiner von uns je gerechnet.
Inwiefern sind Ihre fachlichen Kenntnisse, Forschungsergebnisse und Erfahrungen eingeflossen in diese Figur dieser neunjährigen Benny? Die hat ja ganz viele Facetten und ganz viele Verhaltensweisen, die jetzt nicht eins zu eins zu einem Vorbild zuzurechnen sind.
Nein, Benny ist eine fiktive Figur, von der ersten bis zur letzten Sekunde. Ich bin oft gefragt worden, was hat die denn als kleines Kind erlebt? Muss ich sagen, das weiß ich nicht. Sie wird geboren in dem Moment, wo der Abspann läuft. Aber jede einzelne Szene entstammt schon aus Beispielen der Realität, die Nora Finkscheid gefunden hat, zum Teil auch in meinen Erzählungen. Also eine meiner Lieblingsszenen ist die Szene, wo der Micha sie auf die vielen Fotoalben anspricht und sie sagt, ja, immer wenn ich irgendwo rausfliege, kriege ich ein Fotoalbum geschenkt.
Micha ist der Erzieher
in dem
zu
Film,
dem sie dann Vertrauen fasst.
Ja, und sie hat also eine Riesensammlung von Fotoalben dabei und in jeder Einrichtung hat sie ein Fotoalbum gekriegt. So kann man in einer Sekunde andeuten, wie viel sie schon hinter sich gebracht hat. Das ist tatsächlich real. Solche Kinder kenne ich, die diese Fotoalben mit sich rumschleppen und das als biografischen Teil den ständigen Wechsel haben. Ja, und im Grunde genommen war meine Aufgabe wesentlich der Realitätscheck. Sind das Prozesse, die so passieren? Wie inszeniert man Dinge? Und immer diese Kompromissfindung. Es sollte real sein, sodass die Fachwelt sich nicht totlacht. Aber es muss für den Kinobesucher verdaubar sein. Allein die Anzahl der Personen. In der Realität hätten wir 30 Protagonisten in so einer Geschichte drin. Das kann ich dem Kinopublikum nicht zumuten. Mhm. Deshalb ist immer dieselbe Ärztin im Krankenhaus. Deswegen arbeitet in der Wohngruppe immer derselbe Erzieher. Es gibt keine zusätzliche Familienhilfe, weil da müsste man sowohl eine weitere Person als auch eine weitere Rolle einfügen, die dem Kinozuschauer nicht unbedingt vertraut ist.
Ja. Dieser Titel Systemsprenger ist ja ein Begriff, hat Nora Finkscheid dann selber erlebt, dass der intern so benutzt wird. Aber ich glaube, Sie mögen den Begriff nicht so sehr, jedenfalls nicht, wenn er so gemeint ist, dass man ein bestimmtes Kind damit bezeichnet, sondern Sie sprechen von einem Prozessgeschehen.
Genau, der Film heißt ja nicht Systemsprengerin, sondern er ist in der Mehrzahl zu denken. Systemsprenger ist keine Diagnose, es gibt keinen Kriterienkatalog, weil es sehr, sehr stark von dem System abhängt. Also ich nehme mal ein Beispiel aus der Schule. Wenn ein Klassenlehrer mit seiner Klasse ein gutes Verhältnis aufgebaut hat, die Strukturen sind klar, die anderen Schüler haben den Rahmen akzeptiert, ich habe wenig Vertretungssituationen, dann kann ich in dieser Klasse wahrscheinlich auch ein schwieriges Kind ganz gut beschulen. Wenn aber Klassenlehrer krank, ständige Vertretungsregelung, hohe Fluktuation, wenig Vertrauen der Kollegen untereinander, ständig wechselnde Kinder durch Umzüge oder was auch immer bedingt, dann kann so ein ganz normales Feldwald- und Wiesen-ADHS der Tropfen sein, der das Ganze so zum Überlaufen bringt, dass plötzlich nichts mehr geht. Das hat also weniger mit dem Kind zu tun. Ich benutze den Begriff Systemsprenger, weil er eine Krücke ist. Und ich gar keinen einfachen Begriff haben will, weil dieses Phänomen ist nicht einfach. Und es wäre schlimm, wenn wir einen politisch korrekten Begriff haben, der uns einfach mal so über die Lippen kommt für ein Phänomen, hinter dem immer ein Drama steht. Und von daher bin ich ganz froh, dass der Begriff provoziert und Ecken und Kanten hat.
Und die Ursachen, warum ein Kind dermaßen eskaliert, also im Film Systemsprenger wird ja angedeutet, dass bei der Benny da ein frühkindliches Trauma vorliegt, irgendwie eine frühkindliche Gewalterfahrung. Was haben Sie bei Ihren wissenschaftlichen Arbeiten herausgefunden, was Faktoren sind, die so ein Geschehen begünstigen? Also liegen die in der Familie, schwierige Verhältnisse und so weiter, Alkoholmissbrauch, Drogen, was weiß ich, bei den Eltern, Hilflosigkeit, Überforderung solcher Kinder, was ist darüber bekannt?
Genau, letztlich ist es ein Prozess. Wenn wir rein statistisch untersuchen, merken wir schon, wir haben es statistisch gesehen mit überdurchschnittlich stark belasteten Kindern zu tun. Und die Belastungsfaktoren sind lange bekannt. Schon Pestalozzi hätte sich vor 300 Jahren nicht darüber gewundert, was Kinder schwierig macht. Das wissen wir, dass Kinder nicht gut tut, dass sie gehauen werden, wenn sie nichts zu essen kriegen, wenn sie nicht beachtet werden, wenn sie emotional vernachlässigt werden. Das sind die typischen Risikofaktoren. Bei diesen Kindern kommen die überdurchschnittlich häufig zusammen. Wenn man aber in den individuellen Fall reinguckt, dann sieht man, es ist mehr als nur eine Störung des Kindes. Da kommen Faktoren zusammen, Meine Lieblingstheorie, die ich an der Stelle benutze, die sagt immer, es geht um das Erleben des Kindes. Das Kind erlebt Erfahrungen, die es macht als Entwertung. Ich bin nichts wert, man darf mich schlagen, man muss sich nicht um mich kümmern, ich bin sowieso immer nur im Weg oder ich darf jetzt den neuen Partner meiner Mutter nicht gern haben, ohne dass mein leiblicher Vater enttäuscht ist. Also diese ganzen Spannungssituationen. Es sind Ausgrenzungserfahrungen, da brechen Beziehungen ab, da verschwinden wichtige Personen aus dem Leben oder aber wichtige Personen sind auf der Bindungsebene nicht verfügbar. Bis hinzu, ich darf nicht mit zum Kindergartenausflug, ich darf nicht mit Freunden spielen, weil andere Eltern das nicht wollen und so weiter. Also diese Ausgrenzungsdimension. Und es sind meistens Kinder, die emotional sehr verwirrt werden, sprich, die lernen, deine Emotionen, die sind nicht richtig. Deine Wut ist unberechtigt oder deine Angst ist unberechtigt, die also in irgendeiner Form nicht mit ihren eigenen Emotionen in Kontakt kommen. Das Ganze führt zu starken emotionalen Ausbrüchen, Wut, Angst, Traurigkeit. Die zeigt das Kind und dann kommt für mich das Prozessgeschehen ins Spiel. Das Kind zeigt seine Wut und als Antwort kriegt es wieder. Wer sowas macht, ist böse. Kriegt es wieder. Dich nehmen wir nicht mit auf den Ausflug oder du gehst mal nach draußen, wenn wir Stuhlkreis machen, weil dich halten wir hier nicht aus. Und auch, wieso bist du traurig, dass du nicht mit auf den Klassenausflug darfst? Du hast doch selber Schuld. Du kennst die Regel, hast dich nicht rang ein. Das heißt, das Kind macht im Prinzip in der Kommunikation mit dem Pädagogen dieselben Erfahrungen, die es aus seiner Biografie schon kennt. Da steigert die Wut und dann eskaliert innerhalb des pädagogischen Systems die Hilfe immer, immer weiter, bis entweder die vollkommene Ohnmacht der Pädagogen steht oder aber das Kind freiwillig aus dem Feld geht. Wir kennen ja auch die Verläufe der Straßenkinder und zunehmend auch der Kinder, die einfach gar nichts mehr tun. Die liegen im Bett und rühren sich keinen Millimeter mehr. Und das sind dann so die Phänomene, das ist aber immer das Endergebnis eines Kommunikationsprozesses zwischen einem belasteten Kind und einem hilflos dem gegenüberstehenden Hilfesystem.
Wir reden über Kinder, die Systeme sprengen, mit dem Intensivpädagogen Menno Baumann. Über wie viele Kinder reden wir da eigentlich?
Das ist relativ schwierig festzustellen. Es gibt tatsächlich ganz wenig valide Zahlen, weil man nie genau sagen kann, was ist das Kriterium, das ich messe. Also ich selber habe Studien gemacht, ich habe einfach in Einrichtungen nachgefragt, wie viele Entlassungen hattet ihr in den letzten Jahren aufgrund des schwierigen Verhaltens des Kindes? Und dann kommt man schon auf Werte. Der Kollege Matthias Schwabe aus Berlin ist ähnlich vorgegangen und wir beide sind uns ziemlich einig, es sind etwa 5-8% der Kinder, die sich in Jugendhilfe bewegen, stellen das System bestimmte Zeiten ihres Hilfeverlaufs vor Ohnmacht und finden keinen Ort, an dem sie bleiben können. Wenn wir das in Zahlen ausdrücken sollen, also ich habe damals für Niedersachsen gemessen, pro Jahr werden in etwa 400 Kinder perspektivlos aus Einrichtungen allein in Niedersachsen entlassen, wo also klar ist, es gibt keinen guten Anschluss. Wenn man das hochrechnen würde auf ganz Deutschland, würden wir so auf vielleicht 5.000 bis 7.000 Kinder kommen, die wirklich so die Creme de la Creme, den absoluten Höhepunkt darstellen. Und dann haben wir noch die Kinder, die einfach aufgrund von Versorgungslücken nicht gut bedient werden, obwohl das Hilfesystem das eigentlich schaffen müsste, wenn die Versorgungslücke eng genug geschlossen wäre.
Das sind ja Kinder, die ihren Bezugspersonen das Leben so richtig schwer machen können, ihrer Umgebung, ihrem Umfeld, aber auch Kinder, wo man meint, die müssen ja in sich eine ganz große Verzweiflung haben, auch wenn sie nach außen vielleicht oft aggressiv und böse rüberkommen. Aber wie verzweifelt sind solche Kinder?
Na, die Frage ist, ob sie an ihrer Verzweiflung aktuell gerade dran sind. Also ich erlebe diese Kinder schon in der täglichen Arbeit auch als unglaublich stark. Die haben Ressourcen, die es ihnen ermöglichen, in einer Lebenswelt zu überleben, in der würde ich keine 3 Tage alt werden. Das würde mein Immunsystem schon gar nicht mitmachen. Aber die haben eben nicht die Ressourcen, die Schule oder die eine Wohngruppe oder eine Pflegefamilie gerne hätte. So, und das ist eben dieser Punkt. Die Ressourcen sind schon andere und wir wissen heute in der Pädagogik, nur wenn wir an den Stärken ansetzen, haben wir eine Chance. Aber es ist schon schwierig, einem Jugendlichen, der gelernt hat mit 7 Jahren, ich muss mich am besten noch um meine drogensüchtigen Eltern kümmern, aber sonst muss ich alleine klarkommen, denen in einer Pflegefamilie zu versorgen, ist nicht so einfach. Von daher ist mein aktueller Forschungsschwerpunkt auch viel mehr darauf gerichtet, was brauchen eigentlich Helfer und Helferinnen, um das aushalten zu können. Weil die Zaubertricks, mit denen wir diese Kinder ganz schnell heile kriegen, was auch immer das heißen mag. Wir wissen ja gar nicht, was ist denn ein heiler Mensch. Da ändern sich auch die Kriterien ständig. Also Gewaltverzicht ist ja 25 Jahre alt. Vor 25 Jahren war es noch vollkommen normal, dass in Familien Gewalt herrschte und das Gesetzgeber nicht darauf reagiert hat. Das ist nicht neu. Und das ist so ein bisschen so dieser Punkt, dass ich sage, wir müssen uns eher damit beschäftigen, was brauchen eigentlich Pädagogen, Pädagoginnen und was brauchen auch andere Kinder, Jugendliche und unsere Gesellschaft insgesamt, um auszuhalten, dass es auch diese Seite des Menschseins gibt. Dazu dazu gehört natürlich auch Opferschutz. Ich habe auch mit Sexualstraftätern gearbeitet. Da muss man schon auch hingucken. Da ist jedes Missgeschick, in Anführungsstrichen, jeder Vorfall, der passiert, zu viel. Und das muss man deutlich benennen und da muss man deutlich darauf reagieren. Sozialromantik ist bei diesem Thema völlig fehl am Platz. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, wir müssen Lebensperspektiven schaffen. Nur wenn der Mensch eine Lebensperspektive hat, kann er sich verändern. Und diesen Kompromiss hinzukriegen, das ist Aufgabe von professionellen Helfern und die müssen wir unterstützen.
Es gab einen Artikel über Sie, über Ihre Arbeit in der Taz Nord war das, vor ein paar Jahren, 2015, da hieß die Überschrift, wir trauen Ihnen etwas zu. Da geht es irgendwie darum, dass man diesen Kindern zugesteht, dass sie sich entwickeln und verändern können. Aber gilt das für alle?
Ja, definitiv. Jeder Mensch verändert sich permanent, wenn er nicht im Wachkoma liegt. Die Frage ist nur, habe ich genügend Zeit und habe ich die Rahmenbedingungen, das auch zuzulassen? So, ich habe noch keinen Menschen erlebt, mit dem ich länger als 2 Jahre gearbeitet habe, bei dem es keine Veränderung gegeben hat. Die meisten Menschen entwickeln sich auch durchaus in die positive Richtung, wenn sie merken, meine Umwelt ist nicht mehr gefährlich für mich. Und das ist eben genau dieser Aspekt. Ein schwer traumatisierter Mensch, der ist erstmal im System der Gefahrenabwehr unterwegs.
Das heißt, solche Kinder sind auch zum Beispiel, wenn ihnen jemand richtig freundlich kommt, reagieren sie unter Umständen trotzdem mit Aggression, weil das für sie eine Gefahr ist. Können Sie das erklären?
Ganz genau, ja. Erstmal Gewalt. Wir haben Angst vor der Fußgängerzone. Das ist ja Quatsch. Statistisch gesehen ist Gewalt etwas, das findet im allerengsten Bekannten- und Verwandtenkreis statt. Und wenn man da mal ganz kurz in die Entwicklungspsychologie reinguckt, so evolutionär gesehen, der Mensch ist ein Herdentier. Das heißt, wir haben keinen anderen Schutzmechanismus, als unsere Herde zu versammeln und uns gemeinsam zu schützen. Wenn jetzt aber von meinen engsten Bezugspersonen die Gefahr ausgeht, wenn also meine Eltern oder meine Geschwister diejenigen sind, die Gewalt anwenden, dann heißt das, ich kann mich nie darauf verlassen, dass ich sicher bin. Weil auch ein misshandelnder, auch ein sexuell missbrauchender Elternteil hat liebevoll versorgende Anteile in sich. Und deswegen kann es gerade für Kinder, die schwer traumatisiert sind, gefährlich sein, sich auf positive Interaktionen einzulassen. Die können gerade hinter einem Menschen, der sich ihnen freundlich zuwendet, vermuten, was will der von mir? Will der mich jetzt auch wieder dahin manipulieren? Und insofern sind es gerade diese Situationen, auch rationalen Argumenten. Wenn der Lehrer noch so gute Argumente hat, warum man ein Dreieck im Matheunterricht mit Bleistift und nicht mit Filzstift zeichnet, wenn es um das Kind, für das Kind um die Frage geht, werde ich schon wieder überwältigt oder nicht, dann sind die rationalen Argumente egal. Dann ist es der Abstand, den der Lehrer hält und dann macht der Lehrer 2 Schritte auf das Kind zu und das Kind geht in den Panikmodus und verteidigt sich. Das ist für den Lehrer nicht zu begreifen, für das Kind aber auch nicht.
Das heißt, es müssten eigentlich alle Beteiligten viel besser so ein Kind ja vielleicht in Anführungszeichen lesen können, die Signale verstehen und auch die Biografie kennen.
Ganz genau. Und auch Situationen wahrnehmen. Ich finde diese Schulszenen in dem Film Systemsprenger mit Benny ganz wunderbar. Sie erlebt die eine Szene, wo sie in der Schule das englische Datum sagen soll, geärgert wird und dann ein Kind schwer verletzt.
Weil das Kind sich darüber lustig macht, dass die Aussprache von Benny nicht gut genug ist.
Ganz genau. Und in der Szene davor ist Benny gerade über einen Noteinsatz in der Psychiatrie sediert in eine neue Wohngruppe gekommen. Das ist vielleicht nicht unbedingt der Moment, wofür ein Kind das englische Datum dran ist. In einer anderen Situation hält sie ein Referat. Das heißt, man sieht, dieses Kind ist nicht pauschal nicht schulfähig. Es herrscht nur keine Sensibilität dafür vor, wann kann sie was leisten und welche Unterstützung bräuchte sie. Natürlich geht es nicht, dass sie ein anderes Kind mit dem Kopf auf den Tisch legt. Das ist unbestritten. Aber wer wäre in der Verantwortung gewesen, das zu sehen, dass es heute kein Tag ist, an dem ich Benny einer solchen Provokation aussetzen kann und wo sie einen engeren Schutz, eine engere Begleitung auch vor ihren eigenen Handlungen und Taten braucht? Und wann sind die Momente, wo ich sehen kann, dass sie heute Leistung erbringen kann, dass sie sich heute einbringen kann, dass sie heute positive Kontakte haben kann? Und das ist im Prinzip so ein bisschen das Handling, das uns an der Stelle oft fehlt, wo wir die Kinder mit Anforderungen konfrontieren und wenn sie die nicht können, dann reagieren wir, ein Kollege von mir sagt immer, Pädagogik ist eine geschickte Kombination aus Erpressung und Bestechung und das hilft bei diesen Kindern gar nichts.
Sie haben ja selbst Sonderpädagogik studiert. Irgendwann ist Ihnen ein solches Kind begegnet und ich glaube, das war auch der Auslöser, dass Sie sich wissenschaftlich mit dieser Thematik dann beschäftigt haben.
Ein Stück weit sicherlich schon. Ich habe relativ schnell gemerkt, der Beamtenstatus und ich, wir passen nicht so gut zusammen. Von daher habe ich mich dann relativ schnell an privaten Förderschulen beworben, habe also als Lehrer angefangen, habe dann irgendwann das Schulsystem ganz verlassen, weil es für mich bessere Arbeitsplätze gab als die Lehrerrolle. Aber ich bin an einer freien Förderschule in Ostfriesland Kindern begegnet, die tauchen auf, haben ganz viel Wirbel gemacht und dann waren sie wieder weg, weil sie dann rausgeschmissen wurden. Und das hat mich im Prinzip genervt und ich wollte einfach wissen, gibt es davon viele Kinder oder sind dir zufällig mir in kürzester Zeit 2 solche Kinder begegnet oder gibt es die viele und welche Lösungen gäbe es dafür, was passiert mit diesen Kindern. Und dann habe ich mich damals noch an der Universität Oldenburg in einem ersten Forschungsprojekt dieser Thematik gewidmet und bin nie wieder davon losgekommen.
Sie waren der erste Professor für Intensivpädagogik in Deutschland. Sind Sie eigentlich immer noch der Einzige?
Ja.
Das heißt, die Forschung ist da nicht so wahnsinnig ausgestattet, was das Thema angeht.
Sie ist nicht so wahnsinnig ausgestattet. Es gibt innerhalb der sozialen Arbeit ein paar wenige, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und es gibt innerhalb der Sonderpädagogik die Unterdisziplin der Pädagogik bei Verhaltensstörungen, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Wobei man ehrlich sagen muss, im Zuge der Inklusion hat sich die Sonderpädagogik gerade andere Fragen gestellt als die ganz, 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 ganz schwierigen. So, weil das Kinder sind, mit denen das Schulsystem häufig schon gar nicht mehr in Berührung kommt. Also ich lerne in der Regel Kinder kennen, die schon seit mindestens 2 Jahren keine Schule mehr betreten haben. Aber es ist ein sehr, sehr kleiner Forschungsstand. Der Nachteil ist auch, es gibt auch kaum internationale Forschung, weil man zum Beispiel in Großbritannien oder in Amerika, wo ja ganz andere Forschungsressourcen für den sozialen Bereich zur Verfügung stehen, aber mit dieser Thematik beschäftigt sich dort eher die Justiz und eher die Psychiatrie und weniger die Pädagogik. Zum Glück ist es in Deutschland die Pädagogik, weil Lebensperspektiven schaffen ist eine pädagogische Aufgabe, keine psychiatrische, ist keine Krankheit, wenn man keine Lebensperspektive hat. Von daher ist es zum Glück in Deutschland eine pädagogische Frage, aber es gibt auch wenig internationale Netzwerke, wo man anknüpfen kann. Von daher sind wir ein sehr kleiner, erlauchter Kreis von Menschen, die sich mit dieser Frage tatsächlich beschäftigen hier.
Wir sprechen über eskalierende Kinder und Jugendliche mit dem Intensivpädagogen Menno Baumann. Ist das eigentlich ein Wort, das in der Wissenschaft so eskaliert? Ich habe das bei der Lektüre, ist mir das an den Hut gestoßen.
Also Eskalation wird in der Wissenschaft in der Regel verwendet für Situationen, in denen Konflikte irgendwann umkippen auf ein gewalttätiges Niveau. Das heißt, in dem ein Konflikt so hochfährt, dass es am Ende keine gewaltfreie Lösung mehr gibt, sei es verbal, sei es durch auch Form der psychischen Misshandlung oder aber auch durch körperliche Gewalt. Und um diesen Bereich darzustellen als Interaktionsprozess, nicht plötzlich springt der Messerstecher hinterm Busch hervor, sondern zu sagen, das ist ein komplexer Prozess, der sich langsam aufschaukelt, hat sich der Begriff der Eskalation eingebürgert.
Und dann gibt es gibt offensichtlich auch irgendwelche Konzepte in der Pädagogik, die dann verwendet werden, um mit solchen Kindern umzugehen. Ich habe was von Punktesystemen gesehen und mit irgendwelchen Sonnen oder sonstigen Symbolen, also so zur Belohnung. Wie läuft das?
Ja, es gibt eine ganze Reihe von Versuchen einfacher Lösungen und diese klassischen Tokensysteme oder auch Verträge, die da abgeschlossen werden, das wären solche einfachen Lösungen. Die funktionieren, ich sag mal, im Alltag ganz gut, aber bei Kindern mit wirklich großen Schwierigkeiten funktionieren die wenig, weil ich habe ja gar nichts in der Hand, weder an Belohnung, an Bestrafung, was ich einem Kind, das seit 7 Jahren sein Leben vollständig selber organisiert oder das in einer komplexen Familiendynamik zum Beispiel davor schützen muss, dass eine psychische Erkrankung eines Elternteils am Außen bekannt wird. Was soll ich dem als Sonnenbild anbieten? Was soll ich dem an Belohnung geben? Das heißt, im Prinzip sind das Hilfsmittel, um im Alltag durchzukommen. Aber diese kurzen, schnellen Belohnungs- und Bestrafungssysteme sind relativ wirkungslos, wenn es um Kinder mit sehr schweren Verhaltensproblemen geht.
Und wir haben die Menschen, die sich kümmern um solche Kinder und Jugendlichen, vorhin schon erwähnt. Es wird ja auch immer davon geredet, überall fehlt es an Personal. Ja. Pflegende überall, Jugendämter sowieso. Haben diese Menschen, die sich um diese Kinder kümmern, überhaupt die Ressourcen, auch um selber nicht hintenüber zu kippen?
Das ist einer der vielen Faktoren, die Systemsprengerprozesse ausmachen, die zufallsbedingt sind und nicht mit der Störung des Kindes zu tun haben. Also für Jugendhilfe ist genügend Geld im Pott. Es ist nicht so, dass unsere Gesellschaft an der Stelle spart, sondern ich habe Kinder erlebt, für die sehr, sehr viel Geld ausgegeben wird, damit es eine Lösung gibt. Das Problem sind tatsächlich der Fachkräftemangel. Das Problem ist tatsächlich, wer will die Arbeit mit den ganz, ganz Schwierigen tun, wenn man sein Geld auch einfacher verdienen kann. Und dann kommen natürlich auch noch Prozesse hinzu. Wann merken wir überhaupt erst, dass wir es mit einem sehr komplexen Fall zu tun haben? Also die Grundausstattung der Jugendhilfe ist von den Ressourcen oder auch der Schulen, ist von den Ressourcen ja mit Sicherheit nicht ausreichend. Wir bräuchten viel mehr Schulsozialarbeit, wir bräuchten eine viel engere Begleitung und Beratung, wenn das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen ist und wir noch in den Familien wirksam sind. Das heißt, im präventiven Bereich, da bräuchten wir Ausbau. In der Intensivpädagogik haben wir sehr intensive Angebote, die werden auch finanziert. Wir haben nur meiner Ansicht nach noch zu wenig Wissen, also zu wenig Know-how in der Steuerung. So, wir wissen, Auslandsmaßnahmen oder auch geschlossene Unterbringung wird ja mal viel diskutiert. Wir wissen eigentlich ganz gut, wie die funktionieren. Das ist wissenschaftlich erforscht. Aber dieses Wissen wird bei der Entscheidungsfindung gar nicht benutzt, sondern in der Entscheidungsfindung, und auch das hat Nora Finkscheid in ihrem Film wunderbar abgebildet, in der Entscheidungsfindung geht es nur noch um die Frage, welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt noch? Da fragt keiner, was braucht das Kind?
Im Film Systemsprenger geht ja irgendwann der Erzieher Micha mit der Benny in den Wald und dann sind die in der Hütte so abgeschieden von allem. Und Sie haben Auslandsaufenthalte angesprochen. Ich habe mal in einer WG mit einem Arbeitserzieher gewohnt. Der war immer mit schwierigen Jugendlichen irgendwie in Griechenland. Sind das Konzepte, die funktionieren können?
Ja, die können sowohl im Inland funktionieren als auch im Ausland. Man muss dann immer sorgfältig gucken, was macht jetzt der Faktor Ausland? Was kann man in Griechenland, was man in Deutschland nicht kann? Es gibt Faktoren, die für Ausland sprechen, aber nicht so schrecklich viele. Und man muss auch sagen, der Hype, der im Ausland Maßnahmen gemacht wird. In Deutschland sind aktuell ca. 600 Kinder im Ausland untergebracht. Das ist bei über 60.000 Heimkindern jetzt nicht die Riesenquote, dass man da ein Riesendrama draus machen könnte. Aber die Wirkfaktoren sind letztlich gute Pädagogik. Wenn ich eine Auslandsmaßnahme gut mache, dann funktioniert sie gut. Wenn ich sie schlecht mache, dann funktioniert sie schlecht. Interessanter ist für mich die Frage dieses 1:1, kann ein Kind das aushalten oder nicht? Und die Frage des Anschlusses. Benny macht im Wald mit Micha gute Erfahrungen, aber es ist keinerlei Rückkehr vorbereitet. Sie stehen am Ende auf dem Parkplatz desselben Heimes, in dem es ihr vorher schlecht ging und in dem es ihr auch nachher schlecht gehen wird. Und das ist so ein bisschen dieser Aspekt, was passiert in der Zwischenzeit, wie gehen wir damit um? Und da würde ich sagen, in der Steuerung unserer Maßnahmen, wir haben viele engagierte Pädagogen und Pädagoginnen, wir haben viele gute Konzepte in der Jugendhilfe, aber wie kriegen wir die Kinder, die in diese Maßnahmen profitieren, die genau das brauchen, wie kriegen wir die auch tatsächlich da rein?
Gucken wir mal auf Ihre eigene praktische Arbeit am Leinerstift in Große Fehn. Die Ursprünge gehen zurück ins 19. Jahrhundert. Der Gründer war ein Johann Heinrich Leiner, Pastor in Mitte Große Fehn. Das war mal ein Armenhaus damals ursprünglich?
Genau, Johann Heinrich Leiner war ein Studienkollege von Johann Hinrich Wichern, der das Wichernstift in Hamburg gegründet hat. Das ist die Rettungshausbewegung damals gewesen für Arme Kinder, ist überwiegend an der Küste in Seehafenstädten. Matrosen haben ihre Spuren hinterlassen. Viele Kinder von alleinerziehenden Müttern, viele stark von Armut begleitete Kinder. Und gleichzeitig zog es auch viele arme Heranwachsende an die Küsten in der Hoffnung, in der Seefahrt Arbeitsperspektiven zu finden. Von daher ist auch das Leinerstift immer eng verwoben gewesen mit der Seemannsmission in Empen, weil das war im Prinzip ein ähnliches Feld.
Aber es war auch eine arme Gegend. Das war ja auch mal Moorgegend, diese Feendörfer. Das ist ja alles Trockenlegung des Moores dann gewesen.
Genau. Und Johann Heinrich Leiner hat es gegründet, hat ja selber den Einzug in das Gebäude, was dann gebaut wurde, selber gar nicht mehr erlebt, weil er sehr jung, sehr früh schwer erkrankt ist. Aber aus dieser Tradition heraus hat sich dann ein klassisches Heim mit einem Stammgelände, mit Häusern, in denen die Jugendlichen wohnten, sehr, sehr viele Kinder von sehr, sehr wenigen Erwachsenen betreut, bis zu einem heute hochkomplexen, modernen, dezentralen Jugendhilfeträger, der im gesamten Weser-Ems-Bezirk unterwegs ist, der Projektfamilien betreut, die nennen wir Erziehungsstellen, der Tagesgruppen hat, der Familienhilfe anbietet, der Wohngruppen hat, in sehr differenzierter Ausgestaltung, bis hin zu dem Bereich, den ich vor 10 Jahren aufbauen durfte, im Intensivbereich, wo wir sehr, sehr individuelle Lösungen finden für Kinder, die eben schon sehr, sehr viel negative Erfahrungen hinter sich gebracht haben.
Wie geht das so mit der Nachbarschaft?
Nachbarschaft ist immer ein großes Thema, weil unsere Kinder natürlich, das bringt Schwung rein. Und wenn man sich allein mal die Schulsituation anguckt, innerhalb der Region, Ostfriesland ist eine Jugendhilfe-Importregion. Es gibt sehr, sehr viele Jugendhilfeträger. Es kommen viele Kinder aus Großstädten nach Ostfriesland, werden dort betreut. Und das bringt Unruhe. Öffentlichkeitsarbeit ist da ein wichtiger Faktor. Einerseits die Entängstigung, dass man sagt, so, ey, da kommen keine kleinen Monster, sondern das sind Kinder und Jugendliche, die haben Bedürfnisse, um die müssen wir uns kümmern. Und wenn es Ärger gibt, bitte geht mit uns ins Gespräch, dann lösen wir das. Umgekehrt natürlich aber auch die Infrastruktur, sagen wir es mal so, die Besetzung einer Polizeiwache hängt nicht von der Frage ab, wie viele Heime sind in der Region, sondern wie viele Einwohner hat die Region, sodass man sagen muss, wenn dort dann aus dem gesamten Bundesgebiet auch Jugendliche zusammentreffen, die Energie mitbringen, dann führt das natürlich auch immer wieder zu schwierigen Phasen, aber auch diese Phasen gehen vorbei und meistens gelingt es uns ganz gut, die Nachbarschaften ganz gut mitzunehmen. Man muss ein offenes Ohr haben, man muss das ernst nehmen, man kann nicht einfach sagen, ja, ist so, sondern man muss das ernst nehmen, dass es für Nachbarn auch eine Belastung sein kann. Und was mir immer ganz wichtig ist, die Nachbarn auch ein Stück weit transparent mitzunehmen und ihnen klarzumachen, ey, das ist ein wichtiger Beitrag, den auch ihr als Nachbarn hier leistet. Hier kriegen gerade Kinder eine Chance, die sonst keine Chance hätten. Volkswirtschaftlich gesehen ist das unendlich wichtig, dass diese Kinder eine Chance kriegen.
Aber es gibt in der Tat in der Jugendhilfe also sowas wie Importregionen und Exportregionen?
Ja, also die ländlichen Regionen, nehmen wir mal die Lüneburger Heide oder auch der Ostfriesland oder ganz, ganz großes Thema ist das in Schleswig-Holstein. Dort gibt es viele, viele Jugendhilfeträger, die Wohnangebote für junge Menschen anbieten und die aus den eher städtischen Ballungszentren Hamburg, Berlin, Bremen und Nordrhein-Westfalen bedient werden. Und das ist so ein bisschen der Aspekt, den ich als politischen Impuls habe, auch versucht habe zu setzen. Wir müssen die Probleme in den Regionen lösen, in denen sie entstehen. Dieses Kinder durch ganz Deutschland Deutschland schiffen, das macht nicht viel Sinn, weil Lösungen sind doch meistens eher mit den Familien zu suchen und nicht ganz, ganz weit weg von denen. Und nehmen wir mal das System der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wir können einer ländlich gelegenen Kinder- und Jugendpsychiatrie in Papenburg nicht zumuten, dass sie permanent alle Betten besetzt haben mit Kindern, die aber aus was weiß ich woher kommen, weil die haben einen Versorgungsauftrag auch für die Region. Und das sind Konflikte, die wir austragen, wo wir viel ehrlicher und vor allen Dingen auch politische Lösungen für finden müssen, dass wir in den Regionen bessere Versorgungsangebote kriegen, dass es regionale Vernetzungen gibt, dass Jugendämter und Träger vertrauensvoller zusammenarbeiten, um für die Familien in ihren Regionen Lösungen zu finden. Und dann kann es auch für die ganz, ganz kleine Gruppe der ganz wirklich richtig schwierigen, wo man echt Experten braucht, da kann es dann auch Kompetenzzentren geben, klar. Aber im Moment laufen unsere Intensivgruppen voll mit Kindern, wo ich sagen würde, eigentlich müsstet ihr das auch da, wo ihr seid, schaffen können.
Der Intensivpädagoge Menno Baumann ist heute zu Gast in der Gesprächszeit. Aufgewachsen in Emden, Stadtteil Transvaal, klassisches Arbeiterviertel. Das galt als ein bisschen schwierig. Damals inwiefern?
Ja, das habe ich ja selber als Kind gar nicht gemerkt. Ich habe das erst gemerkt auf der weiterführenden Schule, dass irgendwie alle, Transvaal. Und dass ich auch gemerkt habe, aus meiner Klasse gingen relativ wenige. So alle kamen mit 6, 7, 8 Klassenkameraden in die weiterführende Schule. Und ich saß da und hatte 1 oder 2 Leute, die aus meinem weitergegangen sind. Aber das habe ich als Kind überhaupt gar nicht wahrgenommen. Für mich war das völlig normal. Das waren meine Freunde. Ich habe mich da immer gut bewegen können. So, wir hatten natürlich den Luxus, dass wir in einem Pastorenhaushalt die mit Abstand größte Wohnung hatten und dann ja das Gemeindehaus direkt um die Ecke noch mitnehmen konnten mit Tischtennisplatte und Billardtisch. Von daher war ich immer sehr beliebter Spielkamerade, gerade bei Regenwetter. Aber insgesamt war Transvaal damals schon so ein bisschen das, was man heute vielleicht als sozialen Brennpunkt bezeichnen würde. Aber das hat für mich als Kind keine Relevanz gehabt.
Otto Walkes kommt aus Transvaal. Da gibt es so ein nettes YouTube-Ding. Da singt er ein Lied auf seinen Stadtteil Transvaal zur Melodie von Penny Lane. An der Ecke gab es eine Kneipe namens Klabautermann. Da versoffen die Matrosen Hab und Gut. Entspringt das der Realität?
So ein Stück weit ist das Flair, ja. Also das ist schon so. Und gerade Otto Walkes ist selber Jahrgang wie meine Mutter. Also die beiden kannten sich als Kinder auch tatsächlich. Das war für unsere Generation jetzt ganz toll, dass einer, damals waren Comedians noch nicht so ganz viele, dass aus Emden und aus unserer Ecke dann ein so berühmter Mensch kam. Ja, so dieses Thema Stadtteilkneipen, Emden hat ja sowieso eine der höchsten Kneipendichten von ganz Deutschland auf Einwohnerzahl gemessen, das hat natürlich einen Stadtteil geprägt. Unser Haus lag unmittelbar neben einem Kiosk. Das waren schon Bilder, auch natürlich war ich als Kind auch damit konfrontiert, dass viele meiner Freunde und Klassenkameraden einen anderen finanziellen Background hatten als jetzt meine Familie. Yes. Gut ging. So, wobei meine Eltern das zum Glück nie rausgekehrt haben und uns finanziell nicht verwöhnt haben. Von daher war das auch nicht so merkbar. Aber ich würde sagen, das ist schon eine Erfahrung, die mir auch gut getan hat. Auch so dieses etwas Raubeinige, dass es in der Schule auch durchaus auch mal harsch zuging und dass man durchaus auch wusste, wer ist derjenige, dem man lieber aus dem Weg geht und mit dem man sich nicht unbedingt anlegt. So, das hat mir jetzt definitiv nicht geschadet. Also, dass Eltern heute Angst darum haben, ihr Kind könnte in die falschen Kreise geraten oder so, würde ich sagen, doch, bringt es bitte euren Kindern bei, mit solchen Menschen vorurteilsfrei umzugehen. Das ist vielleicht das, was uns als Gesellschaft fehlt, dass wir uns immer mehr zerreißen in Reich, Mittelschicht und Armut und dass deswegen gerade auch in der Öffentlichkeit ja Gewaltvorfälle, die werden ja definitiv seltener als früher. Aber wenn sie passieren, eskalieren sie immer mehr, weil wir gar keine Erfahrung mehr mit solchen Situationen haben. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen was, wo uns auch die Lebenserfahrung abhanden kommt.
Sie hatten immer schon ein bisschen Faible auch für die etwas Raubeinigeren. Sie haben mal einen Brief geschrieben an den Deutschen Sparkassenverlag. Die Fetzensteiner sollten mal gewinnen. Das müssen wir jetzt erklären. Das gab doch so einen Werbecomic für Kinder, Knacks. Und da waren die Fetzensteiner die Räuberbande. Sie haben wirklich diesen Brief geschrieben.
Genau. Also ich fand diese Knacks-Hefte damals super. Die fand ich super spannend. Das spielt auf einer Insel, wo es ein Dorf gibt, das sind die Guten, und da gibt es so 2 Klugscheißerkinder, die haben mich immer genervt, Didi und Dodo. Und dann gab es so eine Burg und da wohnten die Fetzensteiner. Und es endete immer so, die Fetzensteiner hatten einen genialen Plan und am Ende kamen die beiden Matrosen und der Schmied und haben sie verhauen und dann war das gelöst. Und das fand ich immer, also man erkannte die Guten daran, dass sie mehr Leute verhauen als die Bösen. Das fand ich schräg und ich hätte mir gewünscht, dass mal einer der guten Pläne von Fetz Braun und seinen Leuten gut gelingen würde. Das hätte ich einfach fair gefunden. Und dann habe ich irgendwie, da muss ich so 10, 11 Jahre alt gewesen sein, mal einen Leserbrief an die Redaktion geschrieben. Ich wünsche mir eine Folge, in der die Fetzensteiner gewinnen. Ist aber leider nie erfüllt worden.
Haben Sie denn Antwort bekommen?
Nein.
Sie haben dann als Zivi gearbeitet in der Schwerstbehindertenbetreuung. Das ist ja jetzt auch nicht das Einfachste, was man sich da aussucht.
Nein, wir haben mit einem kleinen Team von 3 Zivildienstleistenden, eine Frau Mitte 40, die ja mit multipler Sklerose erkrankt war, zu Hause betreut, weil ansonsten hätte sie in der Infrastruktur Emdens nur entscheiden können, ich ziehe in eine ganz, ganz große Stadt, ganz weit weg von meiner Familie, oder ich gehe in ein Altersheim. Und da hat dann damals der Leiter des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Emden gesagt, das können wir einer Frau in dem Alter nicht zumuten, und hat dann diese Zivi-Betreuung organisiert. Das war für mich eine sehr prägende Zeit, weil die Frau war sehr schwer krank und sie musste in der Zeit, in der ich meinen Zivildienst hatte, die Entscheidung treffen, lasse ich mir eine Magensonde legen oder esse ich weiter. Wenn ich weiter esse, wird das bedeuten, ich verschlucke mich und werde wahrscheinlich irgendwann eine Lungenentzündung kriegen und daran auch sterben. Und bei diesem Entscheidungsprozess hat sie uns als damals 19-Jährige sehr aktiv eingebunden und gesagt, ihr müsst es tun. Und das ist damals gut begleitet worden mit Supervision. Und wir haben damals als Dreierteam mit 3 19-Jährigen diese Entscheidung getroffen, wir ziehen das für dich durch. Und das war, glaube ich, so eine der zentralen Lebensentscheidungen, die mich auch in meiner Lebenseinstellung ein Stück weit geprägt haben. Dass ich damals für mich entschieden habe, Leben ist wichtiger als die Frage, wie man stirbt. So, und dass ich gesagt habe, so, das war für mich schon eine beeindruckende Erfahrung zu sagen, ich entscheide mich für Lebensqualität in dem Wissen, das bringt mich um. Und das als 19-Jähriger hautnah mitzuerleben, wenn ich mir heute meine Kinder angucke, die im vergleichbaren Alter sind, weiß ich nicht, wie die mit so einer Entscheidung umgehen sollten. Aber für uns war das damals irgendwie klar, wir haben die getroffen und das war super. Also das war eine super Lebenserfahrung.
Sie pendeln ja heute, Sie wohnen in Oldenburg und pendeln also wahlweise zu Ihrem Job an der Fliedner Fachhochschule als Intensivpädagoge, als Professor in Düsseldorf, und den Rest der Zeit arbeiten Sie im Lernerstift in Großefehn. Ist das eine gute Art, also die Praxis und Theorie zu verbinden, aber auch diese Orte?
Genau, ich habe mein Büro hier in Oldenburg. Ich arbeite auch viel als Sachverständiger für Gerichte. Das ist dann eher so in der Region Bremen, Hamburg. Und gleichzeitig dann in Düsseldorf habe ich das Riesenglück erstmal einer Teilzeitprofessur. Das ist sehr, sehr selten, dass man das so miteinander verbinden kann. Aber ich finde, gerade das Feld der Intensivpädagogik kann man nicht theoretisch erforschen. Dazu braucht man Felderfahrung.
Und das ist berufsbegleitend. Die Studierenden machen das berufsbegleitend.
Das war das wichtigste Kriterium für mich, nach Düsseldorf zu gehen. Ich war ja vorher in der Uni Oldenburg, aber man hat mir einen Lehre in einem Studiengang angeboten, der ausschließlich berufsbegleitend läuft, um mit berufserfahrenen Studierenden zu arbeiten. Das hat mir Spaß gemacht. Und gleichzeitig berufsbegleitend bedeutet, meine Studenten sind nur einen Tag in der Woche da, und dann reicht es auch mit einer halben Professur, wenn ich 2,5 Tage die Woche da bin und gleichzeitig dann noch viele Außentermine wahrnehme. Aber das lässt sich gut miteinander verbinden. Einen Vollzeitstudiengang, wo die Studierenden ständig präsent sind, könnte man sicherlich mit 1,5 Tagen nicht abdecken.
Mit dem Film Systemsprenger waren Sie ja, also Sie haben fachliche Beratung geliefert, schon fürs Drehbuch. Und dann waren Sie ja auch ganz viel unterwegs, natürlich im Kino bei Vorstellungen, zur Diskussion hinterher mit dem Publikum. Aber Sie waren auch viel unterwegs bei zum Beispiel Behörden, Ministerien und so weiter. Wie ergiebig war das?
Ja, der Nachhall wird sich jetzt erstmal zeigen müssen. Also ich war in 3 Ministerien und habe dort Veranstaltungen begleitet. Ich habe die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter, wird der Hörer nicht viel mit anfangen können, aber was ein ganz wichtiges Gremium in Deutschland ist, mitberaten. Ich war jetzt vor kurzem bei der Kultusministerkonferenz, die über das Schulsystem und den Förderschwerpunkt emotionale soziale Entwicklung dort beraten, mit eingeladen als Experte. Was davon jetzt tatsächlich in die Praxis fließt, wird sich zeigen müssen. Aber es war eine gute Chance, auch mal Ideen von Strukturen, aber auch Ideen von pädagogischer Handlungsfähigkeit, die wir brauchen, auch in wichtigen Stellen zu positionieren. Ich hoffe, dass der Prozess weitergeht. Aber natürlich sehen wir jetzt ein halbes Jahr nach Kinopremiere noch keine unmittelbaren Erfolge.
Menno Baumann war heute zu Gast in der Gesprächszeit. Herzlichen Dank, dass Sie vorbeigekommen sind im Studio. Am Mikrofon war Christine Hohenfeld.
Bremen 2 – Gesprächszeit.